Liebe Schwestern und Brüder, liebe Freunde, jetzt sind wir wieder angekommen in der Adventszeit. Und alles um uns her ist vertraut, sehr vertraut. Wir schmücken unsere Häuser und Wohnungen, unsere Kirche und manchmal auch unseren Arbeitsplatz und richten uns ein in dieser schönen Weihnachtswelt. Übervertraut ist sie uns, die Weihnachtswelt und ihre Geschichte. Eine Figur aber hatte ich bisher kaum beachtet. Sie ist auch nur sehr selten zu sehen. Irgendwie steht sie völlig im Schatten von Maria, ohne die an Weihnachten natürlich nichts geht. Ich meine Elisabeth, ihre Verwandte. Ob sie ihre Cousine war, wie manchmal behauptet wird, ist nicht mehr als ein Gerücht und sehr unwahrscheinlich. Aber ihre Geschichte ist kaum weniger plausibel und überraschend als die von Maria. Sie doch steht da in der Bibel, im Lukas-Evangelium, Kapitel 1. Auch Elisabeth, deine Verwandte, erwartet einen Sohn, trotz ihres hohen Alters. Jetzt ist sie im 6. Monat schwanger. Und dabei hieß es, sie kann keine Kinder bekommen. Was Gott sagt, macht er wahr. Da sagte Maria, sieh doch, ich diene dem Herrn. Es soll an mir geschehen, wie du gesagt hast. Da verließ sie der Engel. Alleine lässt sich das kaum aushalten, was Maria vom Engel zu hören bekommt, nämlich du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Du sollst ihm den Namen Jesus geben. Da erfährt also Maria von der alten Elisabeth, die jetzt im 6. Monat sei. Das ist wirklich krass. Hier das bald aus heiterem Himmel schwangere Teenie-Mädchen, dort die nachweislich unfruchtbare schwangere Greisin. Was sind das für Geschichten? Ist das nicht verrückt? Bald danach machte sich Maria auf den Weg und wanderte so schnell sie konnte zu einer Stadt im Bergland von Judäa. Dort ging sie in das Haus von Zacharias und begrüßte Elisabeth. Da ist wenigstens ein Mann im Spiel. Aber sonst ist nichts, wie man es erwarten könnte. Nämlich dann, als Elisabeth den Gruß von Maria hörte, sprang das Kind vor Freude in ihrem Bauch. Elisabeth wurde vom Heiligen Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme, gesegnet bist du unter allen Frauen und gesegnet ist das Kind in deinem Bauch. Wie komme ich zu der Ehre, dass die Mutter meines Herrn mich besucht? Sieh doch, als ich deinen Gruß hörte, sprang das Kind vor Freude in meinem Bauch. Glückselig bist du. Denn du hast geglaubt, dass in Erfüllung geht, was dir der Herr versprochen hat. Ein altes Ehepaar öffnet die Tür. Die Frau mit Babybauch. Schon beim Lesen und Hören glaubt man sich hier im falschen Film. Was muss Maria damals empfunden haben? Und Elisabeth, als ihr ungeborenes Kind mit heftigen Sprüngen auf Maria reagiert. Ich finde es auch unglaublich, wie Lukas sich nicht scheut, solche intimen Details aufzuschreiben und die Nachwelt am bewegten pränatalen Leben in Elisabeths Bauch quasi per Ultraschallkamera teilhaben zu lassen. Aber ist es nicht doch auch ein berührender Moment, wie sich die beiden schwangeren Frauen begegnen? Und ein intensiver dazu. Grüße, Glückwünsche und Segnungen gehen hin und her. Ein heiliger Augenblick. Zwei Ausnahmegestalten treffen aufeinander und erfahren, wie ihr verrücktes Leben auf fast die gleiche Weise aus dem Rahmen fällt. Die eine, Elisabeth, die irgendwo versteckt im judäischen Bergland ihr Dasein fristet und mit ihrem Leben längst abgeschlossen hat. Doch da kommt der Tag, als es ihrem Mann die Sprache verschlägt. Seine hochaltrige Frau sollte noch ein Kind zur Welt bringen. Kann das wahr sein? Oder würde man sie jetzt nicht erst recht für bekloppt halten? Und da ist Maria. Jede andere junge Frau wäre völlig ausgeflippt bei der Nachricht, die ihr der Engel überbracht hatte. Ist es überhaupt möglich, ihren Gefühlen auch nur von Ferne nahe zu kommen? Maria ist anders. Ihre Geschichte ist beispiellos. Und sie wird bald verständnislose oder gar zornige Blicke ernten, wenn die Leute in ihrem Dorf bemerken, wie ihr Bauch wächst. Wie gut, dass diese beiden Frauen aufeinandertreffen. Dass sie einen Menschen finden, der sie versteht. Aber es hätte natürlich genauso gut anders laufen können. Zum Beispiel, wenn Maria statt Elisabeth zu besuchen gesagt hätte, mir doch egal. Was sollte ich bei dieser Frau? Die ist doch steinalt, könnte doch glatt meine Oma sein. Dann wäre es eben nicht zu der einmaligen Begegnung gekommen. Dann hätte Elisabeth beim Leben kein Leben in sich gespürt und Maria hätte keinen Segen bekommen. Dann hätten sich die Frauen nicht gegenseitig bestärken können in ihrer verrückten Situation. In den Augen der Leute sind sie ja von allen guten Geistern verlassen. Aber in Wahrheit sind sie voll vom Heiligen Geist. Das kann nur glauben, wem es auf den Kopf zugesagt wird. Das kann nur fassen, wer nicht mehr mit sich alleine ist. Gott hat Maria und Elisabeth füreinander bestimmt. Sie sollten auf ihren ungewöhnlichen Wegen zueinander finden, um gemeinsam zu entdecken, dass Gott mit ihnen ist. Stell dir vor, Maria, sagt der Engel, du bist nicht allein. Auch Elisabeth bekommt ein Kind des Heiligen Geistes. Es ist nicht genau dasselbe, was dir passiert, aber fast. Besuch deine Verwandte und lasst es euch gut gehen. Und so beeilt sie sich, um in die judäischen Berge zu kommen. Wenn es einmal eine mutige und verheißungsvolle Reise gegeben hat, dann diese. Ich hatte Elisabeth in der Adventsgeschichte, wie gesagt, bisher kaum zur Kenntnis genommen. Und ich hatte mir nie Gedanken darüber gemacht, was ihre Begegnung mit Maria bedeuten könnte. Darum habe ich versucht, mich so gut es eben geht, in diese beiden Frauen und ihr Aufeinandertreffen hineinzudenken und mir einen Reim darauf zu machen. Gelandet bin ich am Ende beim Segen. Um ganz genau zu sein, dort, wo nach unseren Gottesdiensten sich Menschen segnen lassen können. Geh, du mit deinem Kummer, deinen Fragen, deiner ungewissen Zukunft. Geh, beeil dich, da gibt es jemanden, der auf dich wartet und Zeit für dich hat. Es sind auch Menschen, die vor ganz neuen Situationen stehen, die enttäuscht worden sind, die Überraschungen erfahren haben, sich unverstanden fühlen, die einsam sind, die nicht weiter wissen, die Hoffnung haben, die Tränen vergießen und sich freuen, kurz. kurz, da gibt es Menschen, die genauso sind wie du. Sei mutig, geh zu ihnen, beeil dich, lass sie wissen, was dich bewegt. Reich ihnen die Hand, mach dich eins mit ihnen und öffne dich für Gottes Segen. Wenn ihr euch begegnet, ist das ein wunderbarer Moment der Gemeinschaft von Heiligen. Himmel und Erde berühren sich und Leben wird in euch wachsen. Gott will es so und ihr werdet erfahren, dass ihr nicht verlassen seid. Vielleicht ist ja diese Begegnung der beiden Frauen wirklich nichts anderes als die konzentrierte Erfahrung eines Gottesdienstes. Da treffen Menschen aufeinander, ganz normale und total Verrückte, todtraurige und hoffnungsvolle, trotzige und zerbrechliche. Alle sind willkommen, alle haben Platz und sie begrüßen einander mit offenen Blicken und offenen Armen. Sie fühlen sich beachtet, angesehen, geliebt. Das lässt ihre Herzen höher schlagen und sie erheben sie zu Gott. Sie singen und beten, hören und teilen, bis sie sich öffnen und empfänglich werden für das, was wirklich trägt. Gesegnet bist du unter allen Frauen. Gesegnet bist du unter allen Männern. Gesegnet sei deine Zukunft und dein nächster Schritt. So müsste Gottesdienst sein. Und Gott dient uns ja tatsächlich. Immer wieder erreichen uns seine Segenskräfte. Aber da gibt es noch etwas anderes, etwas Unerwartetes und ganz Großes im Gottesdienst. Mittendrin erklingt ein Lied, ein nie gehörtes. Maria singt unvermittelt eine Hymne auf Gottes Gnade und auf den Umsturz aller Ordnungen. Ich lobe den Herrn aus tiefstem Herzen, so fängt sie an. Alles in mir jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter, denn er wendet sich mir zu, obwohl ich nur seine unbedeutende Dienerin bin. Sieh doch, von jetzt an werden mich alle Generationen glückselig preisen. Denn Gott, der mächtig ist, handelt wunderbar an mir. Sein Name ist heilig. Er ist barmherzig zu denen, die ihn ehren und ihm vertrauen, von Generation zu Generation. Er hebt seinen starken Arm und fegt die Überheblichen hinweg. Er stürzt die Machthaber vom Thron und hebt die Unbedeutenden empor. Er füllt den Hungernden die Hände mit guten Gaben und schickt die Reichen mit leeren Händen fort. Er erinnert sich an seine Barmherzigkeit und kommt seinem Diener Israel zur Hilfe. So hat er es unseren Vätern versprochen, Abraham und seine Nachkommen für alle Zeiten. Es gibt einen schönen Kanon aus Taizé zu diesem Lied, zu dem Lied der Maria. Wir haben ihn vorhin auf dem Klavier gehört. Ich mag ihn. Er ist eingängig und er ist sehr harmonisch. Magnificat anima mea dominum. Meine Seele erhebt den Herrn. Ein Lobpreis. Besonders rund und eindrucksvoll klingt er sehr langsam und von einer großen Menschenmenge gesungen. Nur, der Kanon bleibt auf die allerersten Worte des Marienliedes beschränkt. Als ob Maria nur davon singen wollte, wie sich ihre Seele zu Gott erhebt, zu dem, der sie anzieht und sich ihr zuwendet, zu dem, der wunderbar an ihr gehandelt hat. als ob sie nur Gottes heiligen Namen erhöhen und seine Barmherzigkeit rühmen wollte und nur darüber staunen würde, wie sie von jetzt an von allen Generationen selig gepriesen wird. Natürlich ist allein das schon eine geballte Ladung und durch ein einziges Lied, einen einzigen Kanon kaum zu würdigen. Aber der zweite Teil des Liedes bleibt eben auf der Strecke. Kein Wort und kein einziger Ton von den Mächtigen, die vom Thron gestürzt und von den Ohnmächtigen, die aufgerichtet werden. Kein Wort und kein einziger Ton von den Hungernden, die satt gemacht und von den Reichen, die mit leeren Händen fortgeschickt werden. Kein Wort und kein einziger Ton davon, dass sich die Barmherzigkeit Gottes nicht nur im persönlichen Leben auswirkt, sondern dass sie aufs Ganze geht und dem Leben dieser ganzen Welt ein neues Gesicht geben wird. Maria erscheint uns meist als das stille Wesen, das alles mit sich machen lässt. Aber sie ist keineswegs das fügsame Bild der Demut und des Gehorsams. Maria sinnt nicht davon, wie toll es ist, ungewollt schwanger zu werden. Maria singt von nichts weniger als dem totalen Umsturz der Ordnungen oder besser gesagt der Unordnungen in dieser Welt. Sie singt vom Kommen des Reiches Gottes. Oder auch anders, sie preist Gottes Zukunft im eigenen Sohn, wie wir es eben gesungen haben. Aber es ist kein gewaltsamer Umsturz. Es ist eine stille Revolution. Alles beginnt im Verborgenen, im Geheimnis. Und Maria ahnt, dass sie eine wichtige Rolle dabei spielt. Doch sie braucht Zeit. Sie muss die Botschaft des Engels erst einmal verdauen. Noch kann sie es nicht fassen, was ihr da zugemutet wird. Darum besucht sie Elisabeth, ihre Verwandte, um das Geheimnis mit ihr zu teilen und zu entdecken, dass sie mit ihrer verrückten Geschichte nicht allein ist. Maria blieb etwa 3 Monate bei Elisabeth. Dann kehrte sie nach Hause zurück. Da hätte ich gerne mal Mäuschen gespielt. Und ich stelle mir vor, wie die beiden zusammen gelacht und geweint haben, wie sie sich umarmt und ihre Geschichten erzählt und wie sie dabei immer deutlicher erkannt haben, dass Gott es ist, der mit ihnen Geschichte schreibt. Maria und Elisabeth, das ist eine Gemeinschaft von Heiligen. Maria und Elisabeth, das sind gewissermaßen die Ahnfrauen der Kirche. So wie sie, sind auch wir aufeinander angewiesen. So wie sie kommen auch wir zusammen, um unser Leben zu teilen, unsere traurig frohen Geschichten und Erfahrungen. Und so wie sie sind auch wir hineinverwickelt in die große Geschichte Gottes mit dieser Welt. Wir sind Teil seiner stillen Revolution. Sie beginnt in unseren Herzen und Seelen. Und wir gehen schwanger mit Gottes Zukunft, wir. Wir bitten in jedem Gottesdienst um das Kommen seines Reiches und fangen heute schon mal damit an, es zu leben. Advent ist die richtige Zeit dafür. Denn es ist die Ankunftszeit des Messias. Amen. Wir hören noch einmal den Chor.